ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Philipp Rayon, ich bin Redakteur hier in der Rechtsredaktion in Karlsruhe und bei mir ist heute Antonetta Stefani. Hallo Antonetta.
Hallo.
Du machst gerade bei uns Referendariat, die Wahlstation, und wir beschäftigen uns heute mit der Verfassungsgerichtsbarkeit, aber nicht mit der, die hier in Karlsruhe immer wieder Thema ist, nämlich die am Bundesverfassungsgericht, sondern mit den 16 anderen Verfassungsgerichten, also den Landesverfassungsgerichten. Antonetta, was wusstest du denn von diesen Verfassungsgerichten der Länder, bevor du mit der Recherche angefangen hast?
Ja, ehrlich gesagt nicht so viel. Also ich habe da mal im Studium so von gehört, in der Staatsrechtsvorlesung so im ersten Semester. Da wurde das Landesverfassungsgericht in NRW mal so beiläufig erwähnt, aber weiter befasst haben wir uns dann damit auch nicht. Und deswegen habe ich das in meinem Kopf auch eher als so nicht so wichtig abgespeichert.
Ja, verstehe ich. Einmal von gehört, danach nie wieder.
Ja, genau. Und ja, keine Ahnung, in der Schule kann ich mich gar nicht erinnern, dass wir da jemals drüber geredet haben. Aber ich habe mal hier im Rahmen der Podcast-Vorbereitung mal bei FreundInnen und Familie so ein bisschen rumgefragt. Und da war schon irgendwie so bekannt, dass das Bundesland irgendwie auch eine Verfassung hat, eine eigene.
Okay, immerhin.
Ja, aber dass es dazu dann auch noch ein Landesverfassungsgericht gibt, das hatte jetzt so aktiv eher keiner gehört.
Ja, also du sagst schon, es gibt ja ein Verfassungsgericht in NRW, aber nicht nur da, sondern in allen 16 Bundesländern.
Genau.
Die sind ja quasi immer ein eigener Staat, so legt es auch das Grundgesetz fest. Und als eigener Staat haben die Bundesländer dann auch ihre eigene Verfassung. Und zu so einer Verfassung gehört dann ja eben auch ein Verfassungsgericht, das über die Auslegung und Anwendung der Verfassung entscheiden kann. Das machen auf Landesebene eben diese 16 Verfassungsgerichte.
Genau, wobei man damals bei der Schaffung des Grundgesetzes auch schon gar nicht so sicher war, ob wirklich überhaupt jedes Bundesland so sein eigenes Gericht braucht.
Okay.
Und deshalb hat man dann auch in Artikel 99 Grundgesetz reingeschrieben, dass ein Bundesland sich eben auch entscheiden kann, dass es diese Aufgabe, also über die Landesverfassung eben zu entscheiden, auch dem Bundesverfassungsgericht einfach zuweisen kann. Man dachte damals eben, dass das zahlenmäßig so wenig Fälle einfach sind, dass es sich wahrscheinlich auch finanziell nicht unbedingt lohnt, dass jedes Bundesland jetzt auch noch sein eigenes Verfassungsgericht hat.
Ja, also Geld sparen und etwas an den Bund abgeben, das klingt eigentlich relativ praktisch aus Ländersicht. Was haben die Länder dann in puncto Verfassungsgerichte daraus gemacht?
Ja, die wollten offenbar dann doch lieber Geld ausgeben. Nur Schleswig-Holstein, die haben darauf verzichtet ziemlich lange. Die haben erst 2008 ein eigenes Verfassungsgericht eingerichtet.
Ui, das ist spät.
Ja, aber es war dann irgendwie so, dass die Verfahren, die das Bundesverfassungsgericht eben für Schleswig-Holstein so durchgeführt hat, oft sehr lange gedauert haben. Und dann hat man anscheinend doch irgendwann dann gedacht, dass es vielleicht ein bisschen schneller und auch ein bisschen einfacher läuft, wenn man ein eigenes Gericht dafür hat. Allerdings muss ich auch sagen, das war wahrscheinlich zum Zeitpunkt, als das Grundgesetz damals in Kraft getreten ist, nicht mehr so die relevante Regelung für alle Bundesländer.
Okay, warum?
Ja, einige Bundesländer, die hatten damals schon Landesverfassungsgerichte, nämlich bevor es überhaupt das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht gab. Also Bayern, Rheinland-Pfalz und das Saarland, die haben die ältesten Verfassungsgerichte und die wurden eben schon 1947 gegründet.
Boah.
Wobei auf dem Saarland eher nur so auf dem Papier, aber eben schon vor dem Grundgesetz.
Mhm.
Und ja, die anderen Bundesländer im Westen Deutschlands, die haben dann eben alle bis spätestens so Mitte der 1950er Jahre nachgezogen, ebenfalls Verfassungsgerichte eingerichtet. Nur Schleswig-Holstein, die sind eben standhaft geblieben und haben keins eingerichtet. Und als dann Anfang der 90er Jahre nach der Wiedervereinigung die anderen Bundesländer im Osten Deutschlands ebenfalls Verfassungsgerichte eingerichtet hat, selbst da hat Schleswig-Holstein immer noch gedacht, brauchen wir nicht, bis eben dann 2008.
Da oben im Norden waren sie anscheinend relativ standhaft, aber haben es dann 2008 doch irgendwie anders gesehen und seitdem gibt es da ein Verfassungsgericht. Warum wir ausgerechnet heute und in dieser Folge über die Verfassungsgerichte der Länder sprechen, hat etwas mit dem 70-jährigen Jubiläum des Verfassungsgerichtshofs in Baden-Württemberg zu tun. Das steht Ende Juli an. Es gab auch einen Festakt. Wir beide waren da am Anfang dieser Woche und über dieses Jubiläum oder anlässlich dieses Jubiläums habe ich auch mit dem Präsidenten Malte Grashof gesprochen. Wir hören gleich auch noch in dieses Interview rein. Antonetta, wir waren ja bei diesem Festakt. Wie war das denn so?
Ja, das war erstmal auf jeden Fall eine sehr schicke Veranstaltung in Stuttgart in dem neuen Schloss, war ich vorher auch noch nicht.
Ja.
Und da waren auf jeden Fall auch viele hochrangige Gästinnen, so vor allem aus der Landespolitik, aber auch aus der Justiz. Also zum Beispiel der Ministerpräsident von Baden-Württemberg,
Kretschmann.
Herr Kretschmann, genau, der war da. Der Generalbundesanwalt war auch da und auch RichterInnen hier vom Bundesverfassungsgericht eben, aber auch.
Die hatten es ja auch nicht so weit, von Karlsruhe nach Stuttgart ist so eine Stunde mit dem Regio, ja, das kann man mal machen.
Die hatten es nicht so weit, aber auch von anderen Landesverfassungsgerichten, also war zum Beispiel der Präsident vom Verfassungsgericht in Thüringen da, der hat es ja schon ein bisschen weiter. Und Programm war dann eben, ja, wie das so ist bei einem offiziellen Festakt. Es gab Reden und eine Podiumsdiskussion. Genau, und, Musik war ein bisschen so schöne Auflockerung.
Was ist dir denn inhaltlich in Erinnerung geblieben?
Ja, also wichtiges Thema so in allen Reden und auf der ganzen Veranstaltung war irgendwie so ein bisschen die Bedeutung der Verfassungsgerichtsbarkeit insgesamt, gerade auch so wegen der Erfahrung der NS-Zeit, weil in Baden-Württemberg wurde das Verfassungsgericht ja auch kurz danach gegründet. Und es wurde aber immer wieder auch eben gesagt, dass auch aktuell eben schwierige Zeiten für unsere Verfassung sind. Und es ging eben so um dieses Thema Resilienz der Verfassungsgerichte. Mhm. Und ich habe ja eben schon gesagt, der Präsident des Verfassungsgerichtshofs in Thüringen war auch da. Und
das ist vor allem spannend, weil Thüringen ja eins der Bundesländer ist, wo die AfD schon über ein Drittel der Abgeordneten im Landtag stellt. Also die haben da eine Sperrminorität. Was hat der denn gesagt, der Präsident?
Genau, der hatte, das fand ich ganz spannend, so seine vier wichtigsten Punkte für eben die Resilienz von Verfassungsgerichten so ein bisschen runtergebrochen. Und spannend war vor allem auch der erste Punkt, der auch so ein bisschen anspielt auf die aktuelle Debatte um Professorin Rosius Gersdorf. Er hat nämlich gesagt, dass dazu eben auch gehört, dass die Fraktionen in den Parlamenten, die dann eben entscheiden über neue RichterInnen, bereit sein müssen, dass sie eben gegenseitige Vorschläge der anderen Fraktionen einfach auch akzeptieren, weil dabei müssten die KandidatInnen jetzt auch nicht inhaltlich alle Fraktionen jeweils überzeugen, weil deshalb gibt es ja gerade verschieden viele Vorschlagsrechte pro Fraktion, um eben die verschiedenen Positionen, Interessen der Fraktionen auch abzubilden, sodass es eigentlich gar nicht so sein muss, dass ein Kandidat, eine Kandidatin alle überzeugen muss, sondern man eigentlich so auch durch diese Vorschlagsrechte da einen Ausgleich schon geschaffen hat.
Das war die Auffassung von Klaus von der Weiden, dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs in Thüringen, der in einem Impulsvortrag bei dem Festakt des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg das wiedergegeben hat. Ist dir sonst noch was in Erinnerung geblieben?
Ja, also wir haben da ja auch gedreht für einen Fernsehbeitrag. Da ist mir in Erinnerung geblieben, also ich war jetzt auch so zum ersten Mal so vollständig dabei, wie schwierig das so ist, bei einem Fernsehbeitrag mit der Kamera so viel Bildmaterial zu sammeln, dass man dann auch wenn der Fernsehbeitrag nur sehr kurz ist, dann genug passende Bilder auch hat für das, was man am Ende machen möchte.
Verstehe ich. Das ist unser Arbeitsalltag, gerade im Fernsehen, in der Rechtsredaktion hier. Und aber schön, dass du das nochmal sagst. Wir wollen ja auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen einen Einblick von unserer Arbeit geben, auch hinter den Kulissen. Wir machen ja nicht nur juristische Berichterstattung hier oder schon viel, aber eben auch Berichterstattung und dazu zählt dann auch sowas wie Bildmaterial für einen Fernsehbeitrag einzufangen. Anlässlich des 70. Jubiläums des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg habe ich mit dessen Präsidenten Malte Grashoff gesprochen und habe ihn zuerst gefragt, ob es Landesverfassungsgerichte überhaupt braucht, denn das Grundgesetz sagt ja auch, ein Land könne darauf durchaus verzichten.
Wenn das Bundesverfassungsgericht auch noch für alle 16 Bundesländer die Verfassungsgerichtsbarkeit übernehmen müsste, glaube ich, wäre es dann schon auch überfordert. Deshalb ist das eine sehr, sehr gute Einrichtung, dass wir Landesverfassungsgerichte haben.
Machen die Landesverfassungsgerichte denn dann quasi das Gleiche wie das Bundesverfassungsgericht und setzen das um, was Karlsruhe vorgibt?
Also im Staatsorganisationsrecht sind die Aufgaben gleich, aber wir orientieren uns natürlich an unterschiedlichen Verfassungen. Die Landesverfassungen haben durchaus Unterschiede zur Bundesverfassung, zum Grundgesetz. Auf der Ebene des Grundrechtsschutzes ist es schon ein bisschen ähnlicher. Zum Beispiel die Verfassung von Baden-Württemberg hat eigentlich weniger eigenständige Grundrechte, sondern verweist im Wesentlichen auf den Katalog der Grundrechte des Grundgesetzes. Da orientieren wir uns sehr, sehr stark an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Bereich des Staatsorganisationsrechts, also bei Streitigkeiten zwischen zum Beispiel Parlament und Regierung. Da haben wir eben die eigene Verfassung und da arbeiten wir auch ganz eigenständig.
Sie sprechen da gelegentlich auch von verschiedenen Verfassungsräumen. Was meinen Sie damit?
Das bedeutet eben, dass man klar unterscheiden muss zwischen der Verfassung auf Bundesebene und der auf Landesebene, Grundgesetz, Landesverfassung. Und diese Verfassungsräume sind wirklich auch rechtlich getrennt. Also das heißt zum Beispiel, wenn wir einen Streit haben zwischen Parlament und Regierung, Das kann dann entschieden werden durch das Landesverfassungsgericht. Da entscheiden wir auch letztinstanzlich. Das kann nicht mehr zum Bundesverfassungsgericht getragen werden, der Streit. Also da sind die beiden Gerichtsbarkeiten selbstständig nebeneinander und das zeigt diese Verfassungsräume, die selbstständig sind.
Man kriegt also wohl immer eine schriftliche Begründung bei Ihnen und es gehe viel schneller. Und trotzdem schaut die Öffentlichkeit häufiger nach Karlsruhe als nach Münster, Stuttgart oder wo die anderen Landesverfassungsgerichte sitzen. Nervt Sie das?
Nein, Karlsruhe ist als Verfassungsgericht sozusagen die Sonne im Sonnensystem des Verfassungsrechts. Wir sind die Planeten, die drumherum kreisen. Karlsruhe hat eine andere Ausstrahlung, hat eine andere Größe. Das ist ein Verfassungsgericht, das wirklich weltweit rezipiert wird. Es ist vielleicht das Verfassungsgericht, das diese moderne Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit geprägt hat. Das ist auch nicht unser Ehrgeiz, damit zu halten. Wir orientieren uns daran, in den Bereichen, in denen die Landesverfassung eigenständig ist, gehen wir auch mal sozusagen einen eigenen Weg, schauen aber immer auch auf die anderen Landesverfassungsgerichte, auf Karlsruhe. Das Verhältnis ist ganz entspannt und da gibt es jetzt keinen Ehrgeiz und keinen Wettbewerb.
Gerade in den vergangenen Monaten wurde hinsichtlich Karlsruhe viel über die Resilienz des Verfassungsgerichts gesprochen und in diesem Zusammenhang dann auch immer mal wieder über die Resilienz der Landesverfassungsgerichte. Halten Sie denn den Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg für ausreichend gesichert oder bräuchte es da, ja, ich sag mal, Nachjustierungen?
Ich glaube, wichtig ist aus Sicht des Verfassungsgerichtshofs, wir müssen auf Akzeptanz stoßen in der Bevölkerung, im Land. Und das ist, glaube ich, unzweifelhaft der Fall. Auch deshalb, weil die faktische Richterwahl bei uns sehr, sehr verantwortungsvoll ausgeübt worden ist in der Vergangenheit. Wir haben eine sehr starke politische Kultur, dass die einfache Mehrheit, die an sich ausreicht für die Richterwahl, eben nicht dafür benutzt wird, um den Verfassungsgerichtshof einseitig zu besetzen. Ganz im Gegenteil, die Richterwahlen sind in aller Regel mit einer sehr, sehr großen, sehr breiten Mehrheit erfolgt. Und die Regierungsparteien haben nie versucht, den Gerichtshof einseitig zu besetzen. So wurden immer auch Vorschläge von Oppositionsparteien aufgegriffen. Und diese politische Kultur ist ganz, ganz arg wichtig.
Wir haben jetzt schon vereinzelt über Baden-Württemberg gesprochen. Schauen wir noch mal intensiver darauf. Wie nehmen die Bürgerinnen und Bürger ihren Verfassungsgerichtshof denn wahr? Oder nehmen sie ihn überhaupt wahr?
Er wird wahrgenommen, wenn wir interessante Verfahren entscheiden. Das ist schon durchaus punktuell. In den letzten Jahren hatten wir eine Reihe von Verfahren, die sind schon wahrgenommen worden. Aber wir sind kein Verfassungsorgan, das jetzt permanent im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger ist.
Was sind denn typische Konstellationen, die Sie hier beschäftigen in Stuttgart?
Also wir hatten in den letzten Jahren relativ viele Organstreitverfahren, Verfahren, in denen Verfassungsorgane miteinander streiten. Das war Ende der letzten Legislaturperiode, waren viele Verfahren, da ging es um Ordnungsmaßnahmen im Landtag, Ordnungsrufe, Sitzungsausschluss. Das war eine relativ unruhige Phase im Landtag. Uns haben in letzter Zeit häufiger Verfahren der direkten Demokratie beschäftigt. Wir sind zuständig für Verfahren, wenn ein Volksbegehren vom Innenministerium inhaltlich nicht zugelassen wird, weil es verfassungswidrig ist, nach Auffassung des Innenministeriums. Da entscheiden wir dann darüber.
Mal zurückgeblickt. 1975, da sorgte Ihr Gericht für etwas, ich sag mal, amüsante Schlagzeilen. Da war nämlich ein Richter während einer Verhandlung eingeschlafen. Der Justizminister musste sich im Nachhinein sogar äußern, dass es keine Dienstanweisung gegen den Richterschlaf gäbe. Passiert sowas heute immer noch?
Ich hoffe nicht. Mir ist es in den letzten 7 Jahren nicht aufgefallen.
3 Verfassungsrichter bei Ihnen sind zum Beispiel Politikwissenschaftler, Unternehmer oder waren mal Oberbürgermeister. Sie sind also Laien. Sind das, würden Sie sagen, einfach bessere Schöffen?
Also an meinem Verständnis sind es gerade keine besseren Schöffen oder ehrenamtliche Richterinnen und Richter. Die Aufgabe ist nicht einfach nur ein bisschen gesunden Menschenverstand einzubringen, sondern nach meinem Verständnis entscheiden und beraten diese Kolleginnen und Kollegen absolut gleichwertig mit. Das heißt, die Erwartung, glaube ich, auch der Landesverfassung ist, dass das wirklich hervorgehobene Persönlichkeiten sind, die in ihrem Leben Leistungen erbracht haben, Erfahrungen gesammelt haben, aufgrund derer sie auf Augenhöhe mit den auch, hoffe ich, besonders qualifizierten Juristinnen und Juristen mitdiskutieren können. Es ist eine Besonderheit, das unterscheidet uns von den anderen Landesverfassungsgerichten, dieses nicht-juristische Element. Und das bringt natürlich dann auch eine besondere Dynamik in die Beratung. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das prägt uns durchaus, ich hoffe, in einer positiven Weise. Es wird eben doch noch mal die ein oder andere juristische Selbstverständlichkeit auch noch mal hinterfragt, aber eben auf einem Niveau einer sehr hohen eigenen Fachlichkeit.
In angespannten politischen Zeiten, und die kann man, glaube ich, derzeit feststellen, in anderen westlichen Ländern, verbunden mit zum Beispiel Infragestellen der Unabhängigkeit der Justiz. Was glauben Sie, Herr Grashoff, wie wird sich die Bedeutung der Landesverfassungsgerichte in den nächsten 20 Jahren verändern?
Also ich hoffe natürlich schon, dass wir von Entwicklungen verschont bleiben, wie sie in einigen auch Mitgliedstaaten der Union, früher Polen, Ungarn, erlebt haben. Auch die Entwicklung in den USA ist besorgniserregend. Der Supreme Court dort befindet sich in einer Legitimitätskrise. Es wäre gut, wenn das bei uns nicht passieren würde. Das wäre ganz arg wichtig. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen, glaube ich, da schon auch noch mal ein Bewusstsein für die Bedeutung einer unabhängigen Verfassungsgerichtsbarkeit.
Danke, Herr Grashoff, für das Gespräch.
Ja, spannendes Gespräch auf jeden Fall.
Danke.
Besonders schön fand ich so dieses Bild, was er da hatte mit der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland als Sonnensystem.
Ja.
Also so das Bundesverfassungsgericht als Sonne im Zentrum, also diese ein Stück weit alles überstrahlende Sonne im Mittelpunkt und dann die Landesverfassungsgerichte, die als Planeten drumherum kreisen und dabei ja dann auch von der Sonne wiederum abhängen.
Ja. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob er das auch so weit gedacht hat, dass dann vielleicht manche Gerichte näher sind der Sonne, wie die Planeten auch, als andere. Aber die verbrennen sich im Zweifelsfall dann auch noch. Aber ich fand auch, es war schon fast ein poetisches Bild, was er da skizziert hat. Irgendwie auch ein bisschen passend und vielleicht für uns eine gute Gelegenheit, mal über das Verhältnis des Bundesverfassungsgerichts und der Landesverfassungsgerichte ein bisschen tiefergehend zu sprechen. Das ist ja einer der entscheidenden Punkte bei der Landesverfassungsgerichtsbarkeit, auch um die zu verstehen. Du meintest ja schon, das Verhältnis ist sogar im Grundgesetz geregelt. Wo steht das denn?
Also es ist eher so angedeutet, würde ich sagen.
Okay.
Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz stellt das aber ganz gut dar, finde ich eigentlich, dieses Verhältnis.
Mhm.
Da ist die konkrete Normenkontrolle geregelt, also die Prüfung, ob ein bestimmtes Gesetz, das ein Gericht in einem bestimmten Fall anwenden muss, mit der Verfassung vereinbar
ja,
ist.
Lass mich das vielleicht mal kurz vorlesen, die Norm. Also Artikel 100 Absatz 1 heißt, hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen. Also das ist genau das, was du meinst, da ist von beiden quasi die Rede.
Genau, da sieht man jetzt ja, was ganz vereinfacht grundsätzlich eben erstmal gilt. Über die Landesverfassung entscheidet eben das jeweilige Landesverfassungsgericht. Und geht es um die Bundesverfassung?
Also das Grundgesetz?
Genau, das Grundgesetz. Dann entscheidet eben grundsätzlich das Bundesverfassungsgericht. Und ja, welche Beschwerdegegenstände vor den einzelnen Landesverfassungsgerichten dann geltend gemacht werden können und welche Verfahren es da gibt, das unterscheidet sich dann wieder von Bundesland zu Bundesland.
Mhm.
Aber überall prüfen die Landesverfassungsgerichte jedenfalls, ob eben Landesrecht mit der Landesverfassung vereinbar ist. Sie können also abstrakte oder konkrete Normenkontrollen durchführen und sie können auch schauen, ob ein Akt der Landesstaatsgewalt verfassungswidrig ist, weil er eben gegen die Landesverfassung verstößt. Und ja, zuständig sind die Landesverfassungsgerichte alle, auch im Zusammenhang mit Wahlen. Ja, du kannst dich zum Beispiel bestimmt auch noch an die Berliner Pannenwahl bei der Bundestagswahl 2021
ja,
erinnern.
Ja, auf jeden Fall. Da gab es ja einige Wahlbezirke mit echten Problemen. Da fehlten zum Beispiel dann Stimmzettel oder manche waren falsch. Es gab zu wenig Wahluhren. Die Leute standen teilweise stundenlang vor den Wahllokalen. Einer meiner besten Freunde war davon betroffen und ich weiß noch genau, wie er mich an dem Abend angerufen hat und irgendwie echt fassungslos war. In einem der Wahllokale habe ich dann im Nachhinein mitbekommen, wurde bis fast 21 Uhr gewählt, weil um 18 Uhr noch so viele Leute vor dem Wahllokal standen, dass die sonst gar nicht mehr hätten abstimmen können. In 3 Wahllokalen aber war um 18 Uhr Schluss, obwohl noch Leute anstanden, weil sie einfach keine Stimmzettel mehr hatten. Und Teil des Problems war A, dass der Berlin-Marathon parallel stattfand, glaube ich, und B, dass einfach zig verschiedene Wahlgänge parallel durchgeführt waren. Es war nämlich einmal die Bundestagswahl und auch noch die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Das meinst du wahrscheinlich auch mit, die Verfassungsgerichte können über Wahlen im Nachhinein entscheiden, ob die in Ordnung waren oder nicht.
Genau, und hier in Berlin konnte man das ja jetzt wirklich super gut sehen, weil eben einerseits eben der Bundestag gewählt wurde, aber eben auch das Berliner Abgeordnetenhaus. Mhm. Und das ist ja die Berliner Wahl eben auf Landesebene. Und beide Wahlen waren eben von diesen krassen Fehlern dann betroffen am Ende. Und über die Fehler bei der Bundestagswahl hat dann eben das Bundesverfassungsgericht entschieden.
Ja.
Und das hat dazu festgestellt, dass nur in den Wahlbezirken, wo auch die Fehler passiert sind, nachweislich neu gewählt werden muss. Und nicht jetzt eben in ganz Deutschland, was damals ja auch schon so ein bisschen in der Diskussion dann drin war. Und das Landesverfassungsgericht, also der Berliner Verfassungsgerichtshof, der hat entschieden, dass eben die Berliner Landeswahl komplett wiederholt werden muss im Gegensatz zur Bundestagswahl. Also eben nicht nur in den Stadtteilen, wo es zu Problemen kam. Und ja, dagegen hatte das Bundesverfassungsgericht übrigens dann auch keine Einwände mehr.
Aber keine Einwände, das klingt ja dann jetzt doch so, als könnte das Bundesverfassungsgericht am Ende ja irgendwie kontrollieren, was ein Landesverfassungsgericht macht, als hätte es quasi das letzte Wort.
Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Also es kann bei Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte in verschiedenen Konstellationen dann auch wieder auf die Auslegung eben nicht nur der Landesverfassung, sondern auch auf die Auslegung höherrangigen Rechts, also Bundesrechts und insbesondere auch des Grundgesetzes ankommen. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht schon das letzte Wort.
Okay.
Und auch insgesamt achtet es in ganz Deutschland so ein bisschen darauf, dass der Grundrechtsschutz in den Ländern nicht hinter dem Schutz auf Bundesebene zurückbleibt. Es hat so eine Art Wächterfunktion, wird das bezeichnet. Und ja, darüber habe ich auch mit Professor Dietlein von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf gesprochen. Der hat mir das so erklärt.
Ein schönes Beispiel dafür, wie aufmerksam das Bundesverfassungsgericht seine Wächterfunktion gegenüber den Landesverfassungsgerichten wahrnimmt, liefert der Fall des Kinderförderungsgesetzes Sachsen-Anhalt. Damals hatten sich einige Gemeinden an das Landesverfassungsgericht in Sachsen-Anhalt gewendet, und zwar mit der Begründung, dass sie durch die Entziehung einer örtlichen Aufgabe und deren Verlagerung auf die Kreise in ihren kommunalen Selbstverwaltungsrechten verletzt würden. Das Landesverfassungsgericht hielt die kommunale Verfassungsbeschwerde für unbegründet.
Also Gemeinden haben eine Verfassungsbeschwerde erhoben, weil sie meinten, dass die Landesregierung mit einem neuen Gesetz ihre Rechte verletzt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, und das hat das Landesverfassungsgericht in Sachsen-Anhalt dann abgewiesen. Und eigentlich wäre der Fall dann auch beendet gewesen.
Mhm.
Trotzdem haben aber dann diese Gemeinden aus Sachsen-Anhalt noch Verfassungsbeschwerde eben beim Bundesverfassungsgericht eingelegt, genau, okay, in Karlsruhe. Und eigentlich geht das nach Artikel 94 Absatz 1 Nummer 4b ausdrücklich nicht, weil das Grundgesetz legt da eben fest, dass Gemeinden sich ausschließlich an das Landesverfassungsgericht wenden können, wenn es um ein Landesgesetz geht. Und das war hier der Fall. Das Bundesverfassungsgericht war also eigentlich gar nicht mehr zuständig, aber trotzdem hat es dann die Beschwerde angenommen.
Das hat ja auch Professor Dietlein dann nochmal erklärt.
Genau, der hat das so gesagt.
Das Bundesverfassungsgericht interpretierte diese Regelungen aber neu und stellte fest, dass eine Subsidiarität des Bundesverfassungsgerichts nur dann gegeben sei, wenn vor dem Landesverfassungsgericht das Schutzniveau des Grundgesetzes gewährleistet sei. Das sei in diesem Falle nicht gegeben gewesen. Und infolgedessen entschied das Bundesverfassungsgericht diesen Fall dann komplett noch einmal neu in Karlsruhe.
Also das Bundesverfassungsgericht ist dann wirklich so eingeschritten, weil es eben die Grundrechte in diesem Fall in Sachsen-Anhalt durch das Landesverfassungsgericht nicht ausreichend geschützt sah. Und ja, Professor Dietlein hat mir das auch noch so erklärt, wenn es so um Dinge geht, die wirklich nur Angelegenheiten der Länder sind, dann sind die Landesverfassungsgerichte eigentlich sehr frei in ihrer Rechtsprechung.
Okay.
Aber er sagt eben auch,
sobald allerdings Angelegenheiten der gesamtstaatlichen Ordnung berührt werden, hält sich das Bundesverfassungsgericht stets die Option offen, korrigierend einzugreifen. Man kann also sagen, das Bundesverfassungsgericht hält die Landesverfassungsgerichte an der langen Leine.
Genau, oder wie die Sonne mit dem Planeten, die da immer noch die Anziehungskraft ausübt,
ja,
eben.
Oh.
Davon wird vom Bundesverfassungsgericht aber zuletzt eher selten Gebrauch gemacht. Also vor 2 Wochen zum Beispiel, da hat das Gericht in Karlsruhe erst wieder mal klar gesagt, dass es eben diese beiden getrennten Verfassungsräume gibt und das Bundesverfassungsgericht eben gerade keine, ich zitiere mal, nach der föderalen Ordnung des Grundgesetzes zweite Instanz über den Landesverfassungsgerichten ist. Also es ist nicht so, die Landesverfassungsgerichte sind irgendwie eine Stufe drunter und die höchste Stufe ist das Bundesverfassungsgericht. So ist es eben nicht. Ja, das war in diesem Verfahren der AfD aus Rheinland-Pfalz gegen Aussagen der ehemaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Okay, also diese Wächterfunktion gibt es schon, aber sie ist dann doch eingeschränkt und da ist offenbar auch eine Entwicklung in den vergangenen Jahren zu sehen, wenn ich das so richtig verstehe und zusammenfasse.
Genau.
Lass uns doch vielleicht auch nochmal auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Landesverfassungsgerichten schauen. Wir haben gerade schon im Interview mit Malte Grashoff, dem Präsidenten aus Baden-Württemberg, gehört, wie es in Baden-Württemberg aussieht. Ganz spannend fand ich da aber, dass die Landesverfassungsgerichte auch wirklich sehr unterschiedlich besetzt sind, bundesweit betrachtet.
Ja, total. Also ich habe mir das mal angeschaut. Die Mitgliederzahlen zum Beispiel, die reichen insgesamt schon von 7 Mitgliedern in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bis hin zu 38 Mitgliedern in Bayern.
38? Was machen die alle?
Ja, Bayern ist da schon irgendwie auch eine krasse Ausnahme. Also die haben da so verschiedene Spruchgruppen, nennen die das, für verschiedene Themenbereiche eingerichtet. Ich denke, das ist so vergleichbar eben mit den Senaten beim Bundesverfassungsgericht. Aber selbst beim Bundesverfassungsgericht gibt es ja nur 2.
Ja.
Und in Bayern gibt es mehr Spruchgruppen. Allerdings wohl teilweise auch so ein bisschen ohne Grund, weil es gibt da zum Beispiel eine Spruchgruppe, die ist für Anklagen gegen ein Mitglied der Landesregierung wegen Verletzung der Verfassung. Also wenn zum Beispiel jetzt irgendwie einem oder einem MinisterInnen vorgeworfen wird, die Landesverfassung absichtlich verletzt zu haben, dann entscheidet diese Spruchgruppe und diesen Fall gab es original noch nie.
Okay. Also diese, und die machen nur das, diese eine Spruchgruppe?
Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ja, es ist teilweise so, dass...
Kriegt nach einem
entspannten Job. Ja, da... Ja, also die haben da anscheinend sehr viele RichterInnen, die nur begrenzt viel zu tun haben.
Okay, oh gut, ist allerdings auch nur ein Ehrenamt, muss man dazu sagen.
Ja.
Also die verdienen jetzt nicht jeden Monat Unsummen an Steuergeldern dafür, dass sie da sitzen, falls ein Minister in Bayern sich mal gegen die Verfassung womöglich nicht wehrt, aber dagegen verstößt. Gibt es noch andere Unterschiede zwischen den Landesverfassungsgerichten?
Also mir ist bei der Besetzung noch aufgefallen, dass manche Bundesländer Mindestanforderungen an die Geschlechterverteilung aufgestellt haben.
Okay.
Da muss es immer wenigstens 3 Frauen geben oder umgekehrt auch 3 Männer, aber das ist ja leider aktuell nach wie vor nicht so das Hindernis.
In der Tat, ja.
Überall finden wir auch BerufsrichterInnen, also Leute, die auch beruflich eben RichterInnen sind und dann eben diese Kenntnisse davon mitbringen. Daneben setzt zum Beispiel Sachsen-Anhalt auf Expertise durch mindestens einen JuraprofessorInnen, aber JuraprofessorInnen findet man eigentlich recht viel in allen Bundesländern. Und eine wichtige Rolle spielen in fast allen Bundesländern außerdem noch Leute, die gerade keine Befähigung zum Richteramt haben, also keine VolljuristInnen sind. Das ist ja auch sehr anders als in Karlsruhe zum Beispiel.
Ja. Ein anderer wichtiger Unterschied ist ja noch, dass bei manchen Landesverfassungsgerichten auch Verfassungsbeschwerden von Einzelpersonen möglich sind. Also quasi so wie in Karlsruhe. Sie können sich dann zwar nur gegen Akte von Landesbehörden wenden und auch nur auf die Landesverfassung berufen, also nicht aufs Grundgesetz. Aber das ist schon eine bemerkenswerte Möglichkeit, also quasi eine doppelte Verfassungsbeschwerdemöglichkeit für manche Bürgerinnen und Bürger. In anderen Bundesländern geht das aber nicht. Insgesamt würde ich also sagen, wenn ich mir jetzt so deine Rechercheergebnisse hier vor Augen führe, dass die Landesverfassungsgerichtsbarkeit vielleicht doch ganz schön wichtig ist und dass du oder auch ich im Studium wenig davon gehört haben, eigentlich eher überraschend ist. Glaubst du, sie hätte verdient, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?
Ja, absolut. Das ist eigentlich wirklich ganz spannend, auch so gerade dieses Verhältnis eben Landes- und Bundesebene in diesem Zusammenhang. Ja, und ich finde auch Professor Dietlein hat das auch nochmal ganz schön zusammengefasst insgesamt mit der Bedeutung der Landesverfassungsgerichtsbarkeit.
In der Bundesrepublik Deutschland haben die Landesverfassungsgerichte lange Zeit eher ein Schattendasein geführt. Genauso wie die Landesverfassungen auch. Im Fokus stand immer das Grundgesetz. Das hat sich zwischenzeitlich vollständig geändert, und zwar seit der deutschen Wiedervereinigung. Es waren damals die neuen Bundesländer, die sehr selbstbewusst von ihrer Verfassungsautonomie Gebrauch gemacht haben und dabei auch sehr mächtige Landesverfassungsgerichte installiert haben.
Das kann man im Ergebnis eigentlich gut so stehen lassen, finde ich. Und dann kommen wir damit auch eigentlich zum Ende unserer Podcast-Folge heute. Erstmal vielen Dank, Antonetta, dass du dich da so eingegraben hast und mit mir darüber gesprochen hast.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Und das hoffe ich, kann ich erstmal so bestätigen, hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Spaß gemacht hat, uns zuzuhören. Wenn ihr da draußen Anmerkungen, Kritik oder vielleicht auch mal einen Themenvorschlag habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail. Es gibt eine neue E-Mail-Adresse, das ist ard-rechtsredaktion@swr.de. Wenn ihr euch die alte jetzt aber so gemerkt habt, dass ihr die unbedingt verwenden wollt, ist das auch okay. Die E-Mails kommen noch an, aber für die Zukunft gerne ard-rechtsredaktion@swr.de. Nächste Woche gibt es hier eine neue Folge von uns mit einem neuen Thema aus der Rechtsredaktion in Karlsruhe. Und du, liebe Antonetta, hast noch einen Podcast-Tipp.
Ja, hast du diese Reality-Show Kaulitz und Kaulitz über die Zwillingsbrüder Tom und Bill von Tokyo Hotel gesehen?
Nee. Nicht wirklich.
Ja, okay, also meine Freundin und ich haben die auf jeden Fall gesehen. Und Heidi Klum kommt da ja auch drin vor, weil die ja mit Tom Kaulitz verheiratet ist.
Das habe ich mitbekommen.
Genau, und bei Heidi Klum haben wir uns auch schon immer so gefragt, wie das da eigentlich finanziell bei ihr so aussieht, weil das ja mittlerweile auch irgendwie quasi so weltweit, was sie da alles veranstaltet. Und dazu gibt es jetzt eine ganz coole fünfteilige Podcast-Reihe in der ARD-Audiothek, das Imperium Heidi Klum, Catwalk zur Macht heißt die. Und ja, da hat das Team monatelang recherchiert, wie Heidi Klum eigentlich so groß geworden ist und wie das finanziell alles so aussieht bei ihr.
Und den hast du gehört, den Podcast?
Genau, habe ich gehört und fand ich auf jeden Fall sehr spannend, kann man sich gut anhören.
Also in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, hört gerne mal rein und empfehlt ihn weiter, genauso wie unseren. Vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Philipp Ragnon, ich sag mal tschüss und bis dahin.
Na, wer ist Deutschlands bekannteste Frau nach Angela Merkel? Ich glaube, der Name, der jetzt kommt, wird nicht jedem gefallen. Aber es ist so. Heidi Klum.
Ist doch ein Blödsinn.
Nee, wirklich jetzt. Heidi Klum ist Deutschlands erfolgreichste Selfmade-Frau ever. Und das ist kein Zufall.
Irgendwie sehen die Leute nicht, was im Potenzial die haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich machen soll.
Komischerweise hat diese Geschichte, wie Heidi Klum so erfolgreich geworden ist, noch nie jemand komplett erzählt.
Ich wusste genau, dass sie dann liefern würde.
Seit über 30 Jahren macht Heidi Klum Karriere. Mit Skandalen, mit Hypes, mit Erfolg, mit Glamour.
This would be the equivalent of a viral moment.
Wir erzählen sie also, die Geschichte der Karriere von Heidi Klum. Von ihren Anfängen als unbedeutendes Katalogmodel.
Die Konkurrenz ist riesig groß. Jedes Topmodel ist hier, jedes Supermodel, jede Schauspielerin, alles ist hier.
Bis zum Millionenimperium.
Ich freue mich richtig für Sie.
Ich bin Katharina Wilhelm und ich erzähle dir alles über das Imperium Heidi Klum, Catwalk zur Macht, ab dem 12. Februar in der ARD Audiothek.